Michael Vogt.
Und ich bin Kati Borg.
Zusammen reden wir in unserem Podcast Wenn und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
Zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und Davon und natürlich auf unserer Website.
Viel Spaß! Kati.
Raphael.
Hallo, ihr Lieblingscamper.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Liebe Grüße aus dem Wendland. Wir sitzen in einem Ferienhaus und nehmen heute von da aus eine Folge über...
das Überwintern auf den Kanaren auf.
Draußen regnet es, es ist nass, feucht und das ist ein wenig repräsentativ für den Grund, warum wir damals uns entschieden haben, auf den Kanaren zu überwintern. Mich musste man ein bisschen überreden, aber retrospektiv muss ich sagen, hattest du recht. Es war ein wunderbares Reiseziel für den Winter, der hier in Deutschland sehr beschwerlich war. Es ist so viel Regen gefallen wie noch nie. Seit 1948.
Boah, was?
Der regenreichste Winter, das ist natürlich leider auch auf die Erderwärmung, die globale, zurückzuführen. Wir hatten Rekordniederschläge, teilweise Dauerregen, Überschwemmungen in einigen Ländern in Deutschland. Das war schon hart. Haben wir aber nichts von mitbekommen.
Im Austausch natürlich mit unseren Lieben haben wir das oft als Stimmung so gehört, ne?
Die wollten uns plötzlich alle besuchen kommen.
Das auch? Ich meine, das ist ja klar. Wir haben das auch. Wenn wir zu Hause geblieben wären, den Winter über, hätten wir auch diese Art von Depression miterlebt, diese Winterdepression. Und das haben wir schon immer gehört in Gesprächen mit den anderen.
Uns ging es dafür ganz gut.
Wir waren an Weihnachten noch vorher im Meer schwimmen, bevor es die Bescherung gab. Das war großartig.
Auf Fuerteventura. Weißt du, wie viele Tage es da regnet im Jahr, im Schnitt?
Ich müsste erst mal wissen, in Deutschland wie viel, weißt du das? 10?
Ja, du hast ganz gut geschätzt. 8, was wirklich wenig ist.
Verrückt.
Das ist auf den anderen kanarischen Inseln dann mitunter dann auch mal ein bisschen mehr.
Ja.
Aber nehmen wir mal 1,5 Tage im Monat oder so. Oder 1,5 Mal im Monat. Das ist
ich wollte gerade sagen,
so
selbst wenn es die doppelte Zahl wäre, ist es ja immer noch verschwindend gering.
Wahrscheinlich immer noch weniger als das, was es in einem Monat im Winter in Deutschland geregnet hat. Weil wenn wir da von Dauerregen reden, dann ist es ja wirklich teilweise so, dass es da 24 Stunden geregnet hat über mehrere Tage. Für die Natur erstmal ganz gut, aber man hat dann später im Sommer wieder die Probleme. Also das ist alles kein gutes Zeichen und wir sind geflüchtet. Sind da geflüchtet.
Hatten wir eigentlich auf Fuerteventura? Doch, wir hatten Regen. Wir hatten 1 oder 2 Mal Regen. Nicht jetzt Dauerregen und so weiter, aber es gab schon auch Phasen, wo wir in unseren kurzen Hosen plötzlich zum Van zurückgerannt sind, weil es dann anfing zu regnen. Auch auf Fuerteventura. Das war dann der eine Tag von 8, den wir erlebt haben.
Ich kann mich auf Fuerteventura eher an den Sandsturm erinnern.
Das auch.
Regen beiseite. Wir sind hier im Wendland gerade, umgeben von Tod und Verderben.
Und Mücken.
Und Mücken. Bestenfalls auch tote Mücken. Tote Fliegen.
Ja.
Der andere Tod, der äußert sich hier in toten Amseln. Die haben den Usutu-Virus gehabt. 3 Stück haben wir gefunden. Eine war noch dabei zu verenden gerade. Symptome passen. Ich habe es NABU gemeldet. Und das andere Verderben hat leider unsere kleine Maus betroffen, die wir gefunden haben. Willst du die Geschichte erzählen?
Wir reden wirklich von einer Maus, die wir hier gefunden haben. Wir waren spazieren, unsere kleine Rakete fuhr Fahrrad und dann lief uns diese Mini-Mini-Mini-Maus vor die Füße. Wir haben sie auf einem Blatt erstmal mitgenommen, weil wir gesehen haben, dass sie ziemlich geschwächt war und ja wahrscheinlich nicht überlebt und sie saß da einfach mitten auf der Straße und haben nicht wirklich viel drüber nachgedacht, dachten einfach nur so, komm, irgendwas müssen wir machen, ihr Wasser anbieten oder sonst irgendwas und haben dann direkt nachgelesen und kamen dann aber auch schnell auf das Hunter-Virus. Selbstverständlich war diese Maus wahrscheinlich eine Wald- oder Rötelmaus und gerade Rötelmäuse haben wohl dieses Hunter-Virus. Das ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, aber wir können das von den Mäusen bekommen, sodass es dann doch gefährlicher ist. Also haben wir die Maus trotzdem mit Handschuhen und Maske, weil auch über die Staubentwicklung beim Gehege sauber machen oder sowas kann es eben auch passieren, dass man sich ansteckt.
Speichel, Kot, Urin, darüber wird das übertragen eigentlich und natürlich dann auch ein bisschen über die Luft.
Ja, hauptsächlich Raphael hat sich dann trotzdem noch die ganzen 2, 3 Tage um die Maus gekümmert und wir haben so Katzenaufzuchtmilch gekauft und sie mit einer Pipette gefüttert, in der Hoffnung, dass wir sie danach einfach wieder raussetzen können oder aussetzen können. Aber ja.
Die einen sagen, die Maus ist aufgestanden. Es ging ihr wieder gut und sie lebt jetzt in Freiheit und glücklich. Andere Zungen behaupten, sie wurde vergraben, weil sie es leider nicht geschafft hat. Sucht euch eine aus. Du Maus, gegenüber von mir. Was wärst du denn für eine Maus?
Ja, keine Rötelmaus. Ich hätte kein Hunter-Virus, nein.
Du wärst eine Springmaus.
Oh ja, so eine aufgeweckte, kribbelige Maus.
In welcher Phase deines Zykluses befindest du dich gerade? Was sagt deine Flo?
In einer sehr, sehr guten.
Sehr gut. Wir haben den richtigen Zeitpunkt abgepasst, aufzuzeichnen.
Ja. Dafür geht's dir nicht so gut. Raphael ist total zerstochen von Mücken. Die Mücken im Wendland, die sind anders.
Die sind anders, ja. Sonst ist das bei mir nicht so schlimm. Aber jetzt, ich habe richtige Beulen. Ich habe so richtig harte Kugeln unter der Haut. Und mein so geliebter Bite-Away-Stick hilft nicht wirklich. Also er hilft, aber er hilft nicht lange. Er hilft gefühlt 10 Sekunden und dann kann ich schon wieder, ich drücke da immer schon dreimal drauf. Batterien sind voll, trotzdem.
Voll gruselig, ja.
Ich bin sonst da nicht so empfindlich, aber jetzt habe ich ein bisschen zu viele davon. Also sie sind, von der Menge sind es einfach zu viele.
Auch das ist toll. Auf den Kanaren gab es nicht viele Mücken. Zu den Kanaren zählen ja die 7 Inseln. Das sind Vulkaninseln. Und die einzige Insel, die wir nicht wirklich bereist haben, ist Ayo. Ansonsten haben wir jede andere Insel gesehen und auch bereist. Unter anderem war das La Gomera, Teneriffa, La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote. Und wir haben, wie immer, sind wir mit Sinn und Verstand unterwegs und reisen kreuz und quer und zahlen manchmal auch drauf. Deswegen geben wir euch jetzt all unsere Tipps und Tricks, die wir vielleicht schmerzlicherweise auch teuer bezahlt haben, damit ihr aus unseren Fehlern lernen könnt. Alles, was ihr also zu den Inseln allgemein wissen solltet, was ihr vorher vielleicht organisieren müsst, aber auch Tipps und Tricks zu der Überfahrt, den Fähren, geben wir euch nämlich heute.
Ja, wir sind ja auch ein Reisepodcast. In dem Fall ist aber heute die Folge doch sehr stark für Leute gedacht, die mit Wohnmobil oder mit einem Van oder Bus, was auch immer, also mit einem Fahrzeug auf die Insel wollen. Die Tipps sind schon sehr, sehr spezifisch.
Von wo aus kommt man denn auf die Kanaren? Das geht nur von Spanien aus und zwar von den 2 Hafenstädten Cadiz oder Huelva. Von diesen beiden Orten fahren die großen 2 Fährgesellschaften rüber auf die Kanaren. Und wenn ihr mit einem Reisemobil reist, könnt ihr nur die Fährgesellschaft Amas oder Fred Olsen nehmen. Es gibt nur die beiden. Die allgemeine Fährüberfahrt beläuft sich auf ziemlich viele Stunden. Die meisten Fähren sind zwischen 30 und 55 Stunden lang. Ich meine, wenn wir einmal geografisch nochmal runterspielen, wo wir denn auch sind. Wir sind auf der Höhe direkt westlich von Afrika, der Höhe der Westsahara. Es ist halt auch schon sehr weit. Dementsprechend ist die Fährüberfahrt auch nicht günstig und auch nicht kurz. Aber die 7 Inseln bieten natürlich auch wahnsinnig viel Abwechslung. Und wer viel Zeit hat und auch überwintern möchte beispielsweise, aber ich glaube, jede Jahreszeit ist bei den Kanaren natürlich super, weil das Klima ist da ja sehr gesettelt. Für den ist das ein super Ziel.
Es gibt eine Fähre, die sehr lange auch von Marokko rübergefahren ist. Viele haben die Gelegenheit genutzt, sind entweder nach Marokko gefahren und sind dann von Marokko rüber auf die Kanarischen Inseln oder eben umgekehrt, haben die Kanarischen Inseln gemacht und sind dann nach Marokko rüber. Da ist immer mal eine Fähre vor der marokkanischen Küste gesunken, direkt im Hafen. Die liegt ja auch immer noch mit allem, was so drin war. Die wurde nie geborgen. Die Autos, die ja darauf waren, die Fahrzeuge, die Wohnmobile, alles ist da geblieben, wo sie untergegangen ist. Damals wurde die Verbindung eingestellt. Das heißt, sie kam nicht mehr zustande. Und ich glaube aber, es ist jetzt seit Monaten, eigentlich schon seit letztem Jahr im Gespräch, dass die Verbindung wieder aufgenommen werden soll.
Aber ich habe mit so vielen jetzt auch gesprochen, die sagen, dass das angeblich schon seit Jahren im Gespräch ist, aber es wird einfach nicht dazu kommen. Sehr wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen. Und dann habt ihr eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder startet ihr auf Teneriffa oder Gran Canaria. Die großen Fähren fahren nämlich genau nur auf diese beiden größeren Inseln und dementsprechend könnt ihr dann euer Inselhopping planen. Kommen wir einmal tatsächlich zu der Überfahrt selbst und zu den Fährpreisen und Tipps und Tricks, wie man das denn vielleicht sonst noch anders buchen kann. Im Allgemeinen können wir euch den Tipp geben, bucht recht früh. Das ist der wichtigste Punkt erstmal, weil je früher ihr plant und bucht, desto eher bekommt ihr natürlich auch noch günstigere Preise. Das ist jetzt so, dass der reguläre Fährpreis für die großen Überfahrten gar nicht sich so unterscheidet, egal ob ich jetzt in einem halben Jahr schaue oder nächste Woche, die Preise waren ziemlich ähnlich. Das Problem ist allerdings, dass viele, viele Fährfahrten schon ausgebucht sind und vor allem sind natürlich die Kabinen limitiert. Und die Kabinenpreise sind viel günstiger, je früher ihr bucht. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie in 3 Monaten bucht, bekommt ihr noch halbwegs erschwingliche Kabinenpreise. Und das ist ein Riesenunterschied, weil manchmal sind sie auch einfach doppelt so teuer. Das heißt, wenn ihr mal eine Überfahrt für 1.000 Euro bekommt, zahlt ihr plötzlich 2.000 Euro nur, damit ihr eine Kabine habt. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied.
Du hast ja schon gesagt, die Fährfahrten sind oft ausgebucht. Und ich glaube auch, dass das die allgemeine Entwicklung in Zukunft sein wird, dass die Spanien spanische Regierung den Tourismus auf die Insel ein wenig mehr regulieren wird. Es wird nicht unbedingt mehr Flieger geben, die auf die Insel kommen. Und auch bei den Fähren wird es so sein, dass sie nicht mehr Fähren einsetzen als bislang. Die Tendenz wäre wahrscheinlich eher gern weniger. Außerdem ist es ein recht beliebtes Reiseziel. Das heißt ja, deswegen ist der Tipp besonders wertvoll zu sagen, okay, wenn man schon entschieden ist, dann lieber früher buchen und ein sicheres Datum wählen als später, weil wir hatten echt Schwierigkeiten, diese Buchung durchzuführen. Ich möchte ganz kurz die Geschichte erzählen, wie es bei mir war, weil ich habe immer wieder reingeguckt und habe immer wieder gesehen, ja klar, sind ja Fahrten verfügbar. Die Sache ist aber, da muss man jetzt unterscheiden, Fred Olsen und Amas. Bei der Amas ist es so, man guckt auf die Seite und man sieht andauernd Plätze verfügbar und muss dann die Buchung durchführen. Dann führt man die Buchung durch, entweder direkt über die Amas-Seite oder aber über eine der vielen Agenturen, wie auch immer diese ganzen Fähragenturen heißen, wo man dann die Fährfahrten buchen kann. Und die müssen auch die Buchung durchführen. Das heißt, deine Kreditkarte wird erstmal vorbelastet. Da steht dann Buchung durchgeführt, aber Bestätigung steht noch aus. Und dann wartest du kurz und 10 Minuten später kommt nämlich dann die Meldung, ihre Buchung konnte nicht durchgeführt werden, weil keine Plätze mehr verfügbar sind. Und so ging das bei mir in 4 oder 5 Fällen. Ich habe gemerkt, okay, ich kriege einfach keine Fähre mehr. Und dann habe ich eine der Agenturen beauftragt, mir eine Fähre zu besorgen. Und die haben dann nur noch eine Fahrt über Fred Olsen bekommen. Und die war dann auch recht teuer und ohne Kabine. Halleluja.
Ja, genau. Also wichtig. Der erste Tipp, je früher ihr sowas plant, desto früher bucht es auch. Und zweiter Tipp ist, schreibt euch für die Newsletter ein der Fährgesellschaften, also die Amas als auch die Fred Olsen, weil sie doch des Öfteren mal raushauen, 20% bis auch 50%, dann manchmal nicht auf den kompletten Fährpreis, sondern aber auch auf die Kabinenpreise oder sonstiges. Also da kann man immer noch was sparen. Schaut also frühzeitig, dass ihr euch dafür eintragt, als aber auch habt im Blick, einige Fährgesellschaften beziehungsweise auf einigen Fährverbindungen gibt es auch bei den Black Weeks immer mal Prozente und Rabatte. Also schaut unbedingt nach den Newslettern und bei den Black Weeks auch einmal rein. Es gibt natürlich einiges jetzt zu bedenken bei den Preisen und Möglichkeiten, auf diese Insel zu kommen. Und es gibt da verschiedene Varianten. Und wir haben euch jetzt ein paar verschiedene Varianten rausgesucht und mal durchgerechnet, wie das denn am smartesten zu lösen ist.
Die schlechte Nachricht vorweg, schwimmen geht nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, entweder zu fliegen oder die Fähre zu nehmen. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, um auf die Insel zu kommen.
Und jetzt so Fragezeichen. Mit dem Wohnmobil zu fliegen?
Genau, also mit dem Wohnmobil geht nur mit der Fähre, aber man könnte sich aufteilen. Also ein Teil könnte fliegen, gerade wenn zeitbegrenzt ist oder so, oder man die Reisezeit etwas bequemer gestalten möchte und sagen möchte, komm, die harte Reisezeit, also wenn es wirklich um Strecke machen geht, zeitbegrenzt ist, dann macht die eben eine Person und fährt mit dem Wohnmobil mit der Fähre rüber und der andere Teil der Familie oder der andere Teil der Reisekombo fliegt mit dem Flieger von dem jeweiligen Wohnort einfach ein paar Stunden rüber und ist dann da und hat das ganze Reisetrara nicht am Hals. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und was die Fährüberfahrt betrifft, hat Kathi jetzt mal so ein bisschen Zahlen umhergewürfelt und wird das versuchen, so verständlich wie möglich für euch ein bisschen darzustellen, was man machen kann, was gibt es für Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu sparen oder was für modulare Möglichkeiten gibt es mit oder ohne Kabine oder man teilt sich auf beim auf die Fähre draufgehen und so weiter.
Nochmal ganz kurz, wir sind damals von Huelva nach Teneriffa gefahren mit der Fred Olsen Fährgesellschaft. Wir hatten keine Kabine. Wir haben natürlich mit Sinn und Verstand 2 Wochen vorher gebucht und dementsprechend war das unglaublich teuer. Wir haben für unsere Fährfahrt jetzt alles aufgerundet, alle Preise sind aufgerundet, 1.100 € bezahlt und hätten, haltet euch fest, über 2.000 € wiederum abgerundet, 2.000 € inklusive Kabine gezahlt. Diese Doppelung des Geldes wollten wir nicht in Kauf nehmen für, also es würden wir auch niemals machen, für ein Hotelzimmer so viel Geld auszugeben. Und dann ist es ja nochmal ein schlechtes. Jeder, der schon mal Fähre gefahren ist, weiß das. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, komm, wir rocken diese damaligen 35 Stunden mit Kind ohne Kabine. Dazu später nochmal mehr. Aber das kann man machen. Ich gebe euch jetzt mal die regulären Fährüberfahrtspreise, mit denen ihr ungefähr rechnen solltet. Und zwar einmal für 2 Personen, also egal, ob ihr jetzt ein Pärchen, Freunde, wie auch immer seid, oder eben als Familie mit einem Kind. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, dann könnt ihr für reguläre Preise ohne Rabatte und sonstiges ungefähr sagen, mit einem Reisemobil bezahlt ihr 900 € bei der Fred Olsen und circa 800 € bei der Amas. Ohne Kabine, ohne alles. Wenn ihr als Familie unterwegs seid, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr ungefähr 1.100 € bei Fred Olsen bezahlt oder 900 € bei der Amas. Das sind so die regulären Preise, an denen ihr euch jetzt mal orientieren könnt. Es gibt immer mal Möglichkeiten, wo es dann doch 100-200 € günstiger oder aber auch teurer wird, das ohne Rabatte. Rechnet man das jetzt mal durch mit Kabine, sind wir bei 3 Personen, also 2 Erwachsene, ein Kind, bei der Amas-Fährgesellschaft bei 1.600 Euro und bei der Fred Olsen direkt bei 1.900 Euro regulär für eine Überfahrt. Bei 2 Personen liegen wir bei ca. 1.300 Euro bei der Fred Olsen. Bei der Amas habe ich es jetzt gar nicht rausgesucht. Aber ihr seht schon, das sind wahnsinnig hohe Preise und je früher ihr da bucht, desto günstiger ist meistens die Kabine. Wenn ihr jetzt noch die Tipps beherzigt, zu sagen, gut, wir gucken mal nach Newsletter-Rabatten und oder diese Black Week-Rabatten, dann könnt ihr da doch einiges noch sparen. Zudem gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr einfach mal dieses Rechenbeispiel durchgeht, ob ihr nicht, wie Raphael gerade sagt, die Möglichkeit in Betracht zieht, einer fliegt, einer fährt, ob das günstiger ist oder für euch auch praktischer ist. Oder ihr könnt es mal probieren, das habe ich mal durchgerechnet, wenn 2 Personen die Fähre regulär mit dem Reisemobil buchen, ihr euch eine Zweierkabine dazu bucht und eine Person, also eine erwachsene Person, einfach fußläufig vom Hafen auf die Fähre geht. Das war tatsächlich rein rechnerisch in meinem Beispiel jetzt auch nochmal viel, viel günstiger und ihr könnt locker dadurch bis zu 500 Euro nochmal reduzieren. Also guckt einfach mal mit unseren Tipps jetzt, was für euch am sinnigsten ist. Wollt ihr als Paar oder Familie zusammenbleiben und dann aber trotzdem ein bisschen Geld sparen, dann schaut einfach mal, ob ihr das irgendwie anders variieren könnt. Ansonsten schafft ihr es natürlich auch ohne Kabine. Das ist eine Herausforderung. Da solltet ihr unbedingt für diese langen Fahrten und ihr habt ja 1 bis 2 Nächte auf jeden Fall dann kleine Luftmatratzen, Isomatten, Kissen oder sonstiges dabei haben. Und bedenkt auch, dass wenn ihr eine Kabine dazu bucht, habt ihr bei den Fährgesellschaften eigentlich, vor allem bei der Fred Olsen, das Essen inkludiert. Das ist in Menüform. Bei der Amas müsstet ihr das nochmal separat buchen. Aber das ist natürlich auch, warum die Fred Olsen allgemein teurer ist als die Amas, weil ihr da natürlich mehr Vorzüge habt. So viel dazu. Viel hin und her. Das heißt, da müsst ihr einfach gucken, was für euch praktischer und sinnvoller ist.
Viele sind ja ohne Kind unterwegs. Für uns war das aber wirklich ein großes Ding, dass wir überlegt haben, boah, kriegen wir das überhaupt hin? 2 Nächte mit Kind auf der Fähre zu übernachten, auf so einem Sitz. Kann man in den Fluren schlafen oder nicht? Ja, es sind überall Verbotsschilder, aber wir haben uns dann am Ende in die Flure gelegt, wie es viele andere auch getan haben. In der Nacht sagt das Personal in der Regel nichts. Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber man kann sich dann schon in der Nacht selber irgendwo zwischen die Sitze legen oder in die Flure legen und ein bisschen gemütlicher breit machen, sage ich mal.
Genau, ihr müsst wissen, dass das wirklich jeder macht. Also alle, die diese Sitze nur gebucht haben, die haben alle plötzlich ihre Matratzen aufgepustet und haben sich da breit gemacht. Also ich glaube, ab 22 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, wird da, wo die Sitze sind, das Licht komplett gedimmt. In den Fluren, wo es taghell ist, haben sich trotzdem Leute niedergelassen und sich da kleine Höhlen und ihr Lager gebaut. Wir sind auf der Rückfahrt auch in die Flure gegangen und haben uns einfach eine Decke übergespannt. Da findet ihr sicherlich auch auf den sozialen Medien nochmal ein Foto von unserem Lager.
Schlafbrille ist das Zauberwort. Ich hatte eine Schlafbrille. Ihr habt euch da irgendwelche Tarps übergespannt, ja.
Ja, außer nimmt keine Schlafbrille. Das geht nicht. Nochmal, ja, wer das macht ohne Kabine, ich finde, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist anstrengend. Aber vor allem für die Hinfahrt kann man das irgendwie machen, weil man kommt hier an und dann ist erstmal. Gut, wir haben noch 2 weitere Tipps. Unter anderem könnt ihr, wir haben das nämlich von Freunden gehört, was ihr auf der Fähre einfach mal ausprobieren könnt. Das ist keine Garantie und ich könnte mir auch vorstellen, dass es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, auf wen ihr da trefft und wen ihr da fragt. Aber wir haben von mehreren gehört, dass es möglich ist, wenn ihr dort keine Kabine habt und duschen wollt, einfach mal zu fragen und dann bieten sie euch eine Dusche an, sodass ihr tatsächlich euch frisch machen könnt und nicht nur auf den öffentlichen Toiletten euch da irgendwie waschen müsst. Und das Spannendste ist, bei uns hat es auf der Rückfahrt leider nicht funktioniert, weil tatsächlich angeblich jede Kabine ausgebucht war. Aber wir haben eine Familie getroffen, die tatsächlich vor Ort auf der Fähre beim Servicepersonal nach einer Kabine fragte. Sie wollten die regulär buchen, das war denen völlig egal, die wollten bezahlen, die waren so erschöpft und wollten unbedingt schlafen. Und die haben diese Kabine einfach umsonst bekommen, also diesen Kabinenschlüssel. Und das ist dementsprechend auch unser nächster Tipp, einfach mal dreist fragen. Ist natürlich keine Garantie, damit könnt ihr nicht rechnen, aber wenn ihr Glück habt, habt ihr Glück.
Ja, manchmal kriegt man auch einfach einen besseren Preis.
Genau. Außerdem ist uns aufgefallen, dass die Fährfahrten, insbesondere die Fährfahrten zwischen den einzelnen 7 Inseln, völlig flexibel umbuchbar waren. Wir haben wirklich fast jede Insel gesehen, und dementsprechend hatten wir wahnsinnig viele Fährfahrten und ich glaube, wir haben nicht eine Fährfahrt regulär genutzt. Wir sind sogar spontan zum Hafen gefahren und konnten einfach mit unserem Ticket auch 3 Tage Tage vorher fahren oder eine Stunde später fahren. Das war überhaupt kein Problem. Wir haben einfach gefragt und wir brauchten dafür keine Umbuchungsgebühr oder Servicegebühr bezahlen. Das war völlig flexibel bei der Amas als auch bei der Fred Olsen möglich für uns. Die großen Fährfahrten könnt ihr auch umbuchen. Hier ist es oft so, dass ihr die Differenz dann aber wieder zuzahlen müsst. Das heißt, wenn ihr die super, super günstig geschossen habt und ihr aber doch verlängern wollt spontan, dann kann es sein, dass ihr einfach plötzlich die 200-300 Euro, die sie jetzt regulär mehr kosten würde, noch on top wieder zahlen müsst. Aber auch das ist möglich und meistens auch, wie gesagt, ohne Servicegebühr. Also das fanden wir schon ganz toll von beiden Fährgesellschaften. Müsst ihr einfach immer zum Hafen fahren oder dort anrufen. Wollten wir jetzt nicht, weil übers Telefon Spanisch oder Englisch ist dann doch schon ein bisschen schwieriger. Allerdings gibt es ja überall diese Häfen und da kann man einfach mal nachfragen. Das war schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wer mit Tieren unterwegs ist, da kommen wir jetzt noch zu. Ein kleiner Hinweis. Also, wenn ihr die Fährfahrten mit Tier machen wollt, ist das möglich, insbesondere auf der Fred Olsen, wenn ich mich recht erinnere. Allerdings möchten wir euch raten, da noch viel früher zu buchen als eh schon, weil die Kabinen für die Tiere, beziehungsweise die Kabinen, auf denen ihr Tiere mitnehmen dürft, sind wirklich wahnsinnig rar und limitiert und dementsprechend super schnell ausgebucht. Also, je früher ihr bucht, desto mehr habt ihr die Möglichkeit, eine Kabine mit Tier zu nehmen und ihr wisst alle, ihr wollt doch euer Tier bei euch haben, damit es dem gut geht. Ansonsten gibt es kleinere Zwinger, wo ihr das Tier dann reingeben müsst und es gibt dafür dann Besuchszeiten. Ich glaube, es waren 4 bis 5 Slots am Tag, wo dann die Tür geöffnet wird. Wenn ihr Glück habt, habt ihr auch eine kleine Kamera auf euer Tier gerichtet, wodurch ihr dann online nachgucken könnt, wie es dem geht. Allerdings, wenn man einmal zum Auto geht und an diesem Zwingerraum vorbeiläuft, hört man die Tiere die ganze Zeit vehement nach ihren Herrchen rufen, weil das ist einfach, ja, das war schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Also da hat mein Herz so ein bisschen geblutet. Das heißt, wenn ihr mit Tier unterwegs seid, versucht es einfach bei euch zu haben, versucht frühzeitig eine Kabine zu buchen oder sonst was. Also ich glaube sogar, man darf sein Tier auch einfach so mitnehmen. Es muss ja gar nicht in den Swinger, richtig?
Genau. Du kannst das Tier auch an Deck mitnehmen. Dann hast du ein bestimmtes Deck, auf dem du bleiben musst mit Tier. Du darfst nicht mit dem Tier nach drinnen gehen. Du hast auch dann das Problem, wenn du mal selber essen gehen möchtest und alleine bist beispielsweise auf der Fähre, kannst du das Tier nicht mitnehmen. Dann musst du jemanden haben, der draußen auf das Tier aufpasst. Also da musst du wirklich an Deck bleiben. Da gibt es natürlich dann Bereiche, wo man sein Tier dann auch die Notruf verrichten lassen kann und so weiter und so weiter. Die Möglichkeit besteht auch. Ist aber auch wieder eine Frage des Wetters. Nachts wird es kühl, kalt und es ist natürlich auch mal so ein bisschen eine Frage des Seegangs. Also wir haben da auch Szenerien erlebt, die nicht ganz so schön waren. Immerhin ist es immer noch besser, als in diesen Zwingern das Tier zu geben, wo einfach auch die anderen Tiere teilweise Befindlichkeiten haben oder eben urinieren, was auch immer. Das Tier über dem Zwinger, die sind alle übereinander gestapelt. So richtig schön ist es dann nicht. Da gebe ich dir recht. Das würde ich auch versuchen zu vermeiden. Bestenfalls dann eine Kabine nehmen, dem Tier zuliebe und ansonsten einfach aufs Deck mit dem Tier. Sich da ein Lager bauen mit einer Liege und was und ein paar Decken. Mhm. Dann geht es auch besser auf jeden Fall.
Sicherlich habt ihr euch auch die Frage gestellt, ob man denn nicht einfach in seinem Wohnmobil campen darf auf den Fähren. Nein, das dürft ihr nicht. Auf den großen, langen Fährüberfahrten ist das absolut nicht möglich. Wir durften auch nicht bei den kurzen Überfahrten zwischen den Inseln auf unserem Wohnmobil bleiben. Das geht nicht. Und wir würden euch auch davon abraten, weil wir haben tatsächlich auch ein paar Leute getroffen, die es gemacht haben und die haben sehr doll geklagt. Also es ist da unglaublich heiß und stickig. Der Seegang ist überhaupt nicht austariert. Also das, was oben an Seegang in den Kabinen und so weiter ankommt, das hat nichts mit dem zu tun, was da unten abgeht. Man fühlt es da unten viel doller. Außerdem sind die Geräusche dort extrem. Ihr müsst euch vorstellen, dass die meisten LKWs und Wohnmobile und Autos eine Alarmanlage haben, die dort pausenlos angehen. Es ist einfach wirklich irre laut da. Also wir können es einfach überhaupt nicht empfehlen. Und es ist auch wahnsinnig gefährlich. Was ist, wenn doch irgendwas passiert und dann machen die Schotten dich, dann bist du da unten und keiner weiß ja auch, dass du da bist und es wird auch keiner mehr die Türen öffnen für dich. Das muss man einfach mal auch so hier Tacheles sagen, ne?
Ja, heiß, laut und was ja auch dazu kommt, ist ja nicht so, dass das Boot nicht nur gut ausreitet, sondern du bist in deinem Fahrzeug. Das heißt, du hast dann auch noch die Schwankungen des Fahrzeuges, die dazukommen. Das heißt, du wirst definitiv seekrank werden, weil du hast eine Potenzierung mal 3 oder was der Bewegung des Schiffes an sich, dass er diese Stabilisatoren hat, aber du bist in deinem Fahrzeug. Jede Bewegung wird ja dann nochmal durch die Federung oder was auch immer du dann da hast, natürlich verstärkt.
Mhm. Und wo wir gerade beim Seegang sind, muss ich mich direkt auch daran erinnern, dass insbesondere bei den kleinen Fährüberfahrten war der Seegang einfach exzessiv. Also Leute, kümmert euch unbedingt, wenn ihr auf die Kanaren fahrt, um Reisetabletten, weil der Seegang ist schon echt anders. Insbesondere habt ihr natürlich auch bei den Inseln Fuerteventura und Lanzarote viel mehr Wind, dementsprechend auch stärkeren Seegang und überhaupt auch im Januar, Februar sind ja die kältesten und stürmischsten Monate. Da können wir euch absolut empfehlen, euch das vorher zu besorgen und einfach zu jeder Fähre vorher eine Tablette zu nehmen. Dann seid ihr nämlich safe. Uns ging es damit viel, viel besser. Auf den Fährfahrten haben wir teilweise Szenerien gesehen, die waren unschön. Da wurden keine Kotztüten mehr verteilt, sondern Müllbeutel. Das war schon heftig.
Solltet ihr erst in Spanien dazu kommen, die Reisetabletten zu kaufen, und die heißen in Spanien Biodramina. Da könnt ihr einfach in die Apotheke gehen, die gibt es für Erwachsene und für Kinder in unterschiedlicher Dosierung, aber kostet ein paar Euro. Ist gut investiert und ansonsten kriegt man die natürlich auch in deutschen Apotheken überall. Definitiv ist das einer der Top-Tipps, diese Tabletten dabei zu haben, und wer ungern Medizin nimmt, muss das ja auch nicht unbedingt präventiv machen, wie wir das dann später gemacht haben, nach zweimal schlechter Erfahrung. Aber sie dabei zu haben, hilft schon viel.
Und wir sind ja eigentlich nicht seekrank, überhaupt nicht, ne? Und trotzdem war das schon eine andere Erfahrung.
Habt ihr es erstmal auf die Kanaren geschafft? Ist die gute Nachricht, ihr werdet euch wohlfühlen. Es wird toll sein, wir hatten eine tolle Zeit da, aber es gibt natürlich auch Herausforderungen. Und die Herausforderungen haben viel mit der Fähr- und Entsorgung auf den Kanaren zu tun, die ein bisschen anders abläuft als, ich nenne es jetzt mal zu Hause in Mitteleuropa, einfach weil die Logistik dort anders aufgebaut ist und jede Insel auch anders funktioniert. Auf die Inseln gehen wir nicht so spezifisch ein, das machen wir dann in den nächsten Folgen. Aber worauf ich eingehen möchte, ist allgemein auf Wasser, Strom, Gasversorgung und die Entsorgungssituation im Allgemeinen. Das, was Kathi jetzt so schön ausführlich mit den Fähren gemacht hat, das mache ich jetzt mit der Fähr- und Entsorgung. Nehmt Platz, macht euch noch einen neuen Kaffee.
Schnappt euch die Sporttasche, wo die Toilettenkassette reinpasst, und geht auf die öffentlichen Toiletten zum Entsorgen. Denn das hat Raphael des Öfteren getan.
Gut. Also du meinst, ihr sollt mit der Toilette anfangen?
Ach so.
Ich wollte eigentlich mit Wasser anfangen, aber ist okay. Okay, fangen wir mit der Toilette an. Was einem relativ schnell auffällt. Glücklich ist der, der eine Trockentrenntoilette mit sich führt. Es ist wesentlich einfacher. Natürlich auch in Mitteleuropa, egal wo man ist, egal wo man steht, egal wo man sich bewegt, es sei denn, man ist immer nur auf Campingplätzen unterwegs, aber es bleibt einfach so. In manchen Ländern ist die Trockentrenntoilette einfach die besser handelbare WC-Variante im Wohnmobil. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zur Verwendungsart unseres Kassetten-WCs. Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit unserem Setting. Hatten eigentlich vorher noch nie irgendwelche Probleme damit. Das wurde auf der Insel dann ein bisschen schwieriger, aber dank des Einsatzes eines Sogsystems neben unserer Kassettentoilette benutzen wir überhaupt keine Sanitärzusätze. Also wir mussten uns bei der Entsorgung keine Gedanken um irgendwelche beigefügten Chemikalien machen. Das war wiederum ein sehr großer Vorteil. Wenn das bei euch anders ist, dann müsst ihr die Situation neu für euch bewerten. Wir bei uns reden bei der Kassetteninhaltsentsorgung also lediglich von Wasser, Urin, Kot, und selbst das Papier haben wir dann auf den Inseln anders entsorgt. Ja, Hinweis Ende. Auf den großen Inseln wie Teneriffa und Gran Canaria findet man schon mitunter mal eine Möglichkeit, auch ganz regulär eine Kassettentoilette zu entsorgen, den Inhalt dessen zu entsorgen. Aber sie sind halt einfach selten. Und die Frage, die sich uns auch gestellt hat, lohnt es sich, 30 Kilometer zu fahren, irgendwo hin zu irgendeiner offiziellen Entsorgungsmöglichkeit für seine Kassette? Mit dem Wissen, dass am Ende auch der Inhalt im Meer landet. Das ist auf den Kanarischen Inseln Fakt. Es gibt sehr wenig Kläranlagen und die sind teilweise auch noch außer Betrieb. Heißt, ein großer Teil des Abwassers landet im Meer. Nicht so schön. Achtung an der Stelle auch mit den Strömungen, wenn ihr schwimmen geht.
Es ist tatsächlich ja bewiesen, dass sie leider völlig ungeklärt und ungefiltert reingeleitet werden. Oftmals heißt es ja, es sind ja Steininseln, also Vulkanstein, dadurch wird es gefiltert und so weiter. Aber es gibt wirklich teilweise Strände, die sind zeitweise gesperrt, weil dort die Bakteriendichte zu hoch ist.
Alles wird wahrscheinlich ins Meer gespült. Ihr könnt an sich eure Kassette nehmen und damit auf eine öffentliche Toilette geben und den Inhalt dort entsorgen. Seht zu, dass es sauber geschieht. Aber ansonsten ist das eigentlich so eine Möglichkeit. Viel einfacher ist es aber mit der Trockentrenntoilette, indem ihr einfach Festes von Flüssigem trennt und natürlich dann damit umgeht, wie sonst auch, einen Großteil einfach im Hausmüll entsorgen könnt. Natürlich auch verschlossen und so weiter. Es macht es wesentlich einfacher. Wir haben uns auf den Kanaren einen Flexaport besorgt, also so einen Einsatz für die Kassettentoilette, was uns so ein bisschen die Situation vereinfacht hat. Wer mehr zum Flexaport erfahren möchte, der springt einfach mal zurück in Folge 34. Da gibt es ganz, ganz viele andere Infos noch dazu. Ansonsten hatten wir aber auch zwei Kassetten dabei. Heißt, wenn eine voll war, konnte ich die parken im Van und dann eben mit der anderen zusammen irgendwann mal bei der nächsten Gelegenheit entsorgen.
Aber ihr müsst euch mal vorstellen, die Geschichte, die ich gerade schon gesagt habe. Wir sind an einem wunderschönen Strand, sehr touristischem Strand. Es sind, ich weiß gar nicht, tausende Menschen am Strand und Herr Vogt geht da in seiner Badehose mit so einer Sporttasche auf die Toilette. Da ist eine Schlange von 5 Leuten. Und dann hat er das da entsorgen müssen. Also es war dann doch schon so, dass wir gemerkt haben, ach, das ist irgendwie nicht die beste Situation. Dann kam der Flexapod, der uns auch so ein bisschen was entlastet hat vom Entsorgen. Ansonsten habt ihr nur auf den großen Inseln die Möglichkeit, auf Campingplätze zu gehen, wo ihr natürlich auch eine Entsorgung habt. Und auf Teneriffa war es an sich auch möglich zu entsorgen, wie Raphael schon sagte, aber da gab es eben auch nicht an jeder Stelle und an jedem Ort diese Entsorgung.
Kommen wir zum sauberen Wasser. Wasser wird im Allgemeinen auf den Kanaren nicht als Trinkwasser abgegeben. Meistens steht dabei, dass es nicht als Trinkwasser zugelassen ist oder geeignet ist. Wir haben das Wasser getrunken, allerdings nur arg gefiltert, weil ich glaube, dass es daran liegt, dass diese Einfüllstutzen, die man meistens an Tankstellen vorfindet, wo man auch meistens das Wasser dann tanken kann für sein Wohnmobil, nicht entsprechend gereinigt werden oder steril genug sind, was auch immer natürlich teilweise in die Tanks kommen und so. Und deswegen darf das gar nicht als Trinkwasser abgegeben werden. Aber das Wasser ist im Grunde genommen sauber. Dennoch empfehle ich jedem, das Wasser natürlich in seinem Wohnmobil, wenn man es drin trinken möchte oder in irgendeiner Form für den Verzehr oder der Zubereitung von Mahlzeiten verwendet, zu filtern. Problem dabei ist, dass man, wenn man jetzt nur bei der Betankung filtert, mit einem, beispielsweise wie wir es haben, mit so einem Alpfilter-Modul, dann hat man Schwierigkeiten. Diese Einfüllstutzen haben keinen Gardena-Aufsatz. Da muss man dann doch ganz schön viel basteln, bis man da an den Filter reinkommt. Dann hat man das Problem, dass da auch wenig Druck ist auf den Leitungen. Das funktioniert auch wieder nicht. Also für unser System war das wenig sinnvoll. Wir filtern auch nochmal eine Entnahmestelle und haben uns dann irgendwann mal entschlossen, okay, wir befüllen den Tank. Der Tank bleibt ja bei uns dann auch immer in Gebrauch. Also das Wasser ist in Bewegung, steht nicht wochenlang einfach nur rum. Wir befüllen den Tank und dann wird gefiltert an der Entnahmestelle. Das heißt, ich habe meine Filterstufe 2 und 3 dann auch noch der einen Filterstufe an der Entnahmestelle zugebaut und habe dann einfach volle Filterung an der Entnahmestelle. Das war wunderbar. Also dann war alles sicher. Und ja, was kostet das Wasser? Das Wasser kostet so zwischen 1 und 2 Euro für einen vollen Tank von 100 Litern. Teilweise hat man es auch kostenlos bekommen, je nach Ort und je nach Insel und je nach Möglichkeiten, die man dort hatte. Wir kamen damit schon ganz schön gut aus. Wir haben einfach auch gelernt, mit wenig Wasser auszukommen. Ist am Ende der begrenzende Faktor. Also Wasser kriegt man. Und guckt da jetzt nicht nur bei Park4Night rein. Seid euch dessen bewusst, dass die Tankstellen ganz oft Frischwasser anbieten und die nicht in den Apps alle eingetragen sind. Also da kann man einfach rauffahren und gucken. Das sieht aus wie diese Luftbetankungssäulen, die man sonst von uns aus kennt. Da wird dann meistens auch Wasser angeboten. Mit denen reinigen die Einheimischen dann auch ihre Felgen oder was auch immer. Das zum sauberen Wasser. Die Grauwasserentsorgung, wo wir noch bei Wasser sind. Ja, der Spanier entsorgt eigentlich sein Grauwasser da, wo er ist, also da, wo er steht. Teilweise haben die Inseln auch mit sehr großer Wassernot zu tun. Da können jetzt wieder viele Leute an die Gurgel springen, aber ich gebe mal ein Szenario wieder. Jetzt seid ihr gerade auf La Palma und habt einen vollen Grauwassertank. Was macht ihr damit? Ihr habt wenig Möglichkeiten. Ihr habt, na doch, auf La Palma gab es die eine oder andere Möglichkeit, sein Grauwasser auch irgendwo in einem Schacht zu entsorgen, aber da landet es dann auch im Meer. Oder im Erdboden. Oder im Gully, dann landet es auch wieder im Meer. Also es gibt keine anderen Möglichkeiten dort. Es wird nirgendwo aufgesammelt, aufbereitet. Das läuft da drüben einfach anders. Die Locals sagen teilweise selber, wenn ihr Grauwasser habt, bitte sammelt es und nutzt es nochmal als Wasser, um es den Pflanzen, den Bäumen, was auch immer dort da jetzt gerade wächst oder vielleicht auch nur noch spärlich wächst, zuzuführen, weil einfach allgemein eine große Wasserknappheit auf diesen Inseln besteht. Wasser, Trinkwasser entsteht nur durch Entsalzungsanlagen. Die sind teuer und sehr aufwendig zu bauen. Davon gibt es nicht viele. Das heißt, alle, die immer höher in den Bergen leben, haben auch grundsätzlich schon ein Wasserproblem auf den Inseln. Ihr könnt relativ reinen Gewissens das Wasser dort ablassen, wo ihr seid. Und gut, ich würde es jetzt nicht gerade auf dem Marktplatz machen. Ne? Also so, ich sag mal, wenn ihr jetzt irgendwo im Ödland steht oder so, dann ist das völlig okay, da mal aufzumachen. So empfinde ich das, weil es auch gar keine anderen Möglichkeiten gibt. Ich wüsste jetzt keine andere. Man hört das ungern, wenn man sagt, okay, man lässt das Grauwasser einfach irgendwo ab. aber es besteht einfach keine andere Möglichkeit dort.
Na, außer ihr fahrt immer wieder zu den Fähr- und Entsorgungsstellen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber dann auch einfach nur im Meer landen. Das wird nicht großartig gefiltert dort.
Es ist aber in den Köpfen vom Gewissen her wahrscheinlich doch nochmal anders, wenn da ein kleines Schild ist für Wohnmobile, hier ist okay. Was dann der Besitzer daraus macht oder wie der das Ganze aufbereitet, das kann man natürlich nicht nachweisen oder nachvollziehen. Aber wir wissen ja, dass die Kanaren Unsummen an Strafe zahlen, weil sie eben erstens viel zu wenig Kläranlagen haben, als aber auch die wenigen, die da sind, sind nicht angeschlossen ans System. Das heißt, die stehen im Niemandsland und bekommen die Abwasser überhaupt nicht zugetragen. Also es ist leider ein bisschen absurd und ein Riesenproblem. Wir haben viele getroffen, die gesagt haben, lasst es einfach ab, das ist noch besser für die Natur.
Bei der Gasversorgung verhält es sich an sich wie auf dem Festland. Wenn ihr eine spanische Flasche zum Beispiel verwenden wollt, braucht ihr einen anderen Druckminderer und einen Adapter. Die könnt ihr mitführen. Die könnt ihr notfalls auch auf den Inseln irgendwo kriegen. Ist allerdings nicht so leicht. Dafür sollte man natürlich mindestens einen Platz frei haben, damit man auch die Flasche unterbringen kann, weil sonst fährt man natürlich mit einer leeren deutschen oder was auch immer Flasche umher. Wir haben LPG an Bord. Das LPG darf auf den Kanaren nur getankt werden, wenn es dem Antrieb des Fahrzeugs gilt. Und man darf auch nicht selbst betanken, sondern es darf nur der Tankwart tun. Der wird euch in der Regel fragen, was für Treibstoff euer Wohnmobil verwendet. Und wenn ihr dann sagt Diesel, dann sagt er, nee, dann tankt er kein LPG. Das war mir jetzt vorher auch nicht bekannt, aber offenbar gibt es keine Hybrid-Fahrzeuge, die LPG und Diesel haben, sondern dann nur Benzin und Diesel. Wenn man dann sagt Benzin und das LPG ist für den Antrieb gedacht, dann wird er euch den Tank voll machen. Aber dann habt ihr natürlich gelogen. Das überlasse ich mal euch, wie ihr damit umgehen wollt. Wir mussten zweimal Gas tanken und es hat zweimal funktioniert. Ist auch nicht überall möglich. Ansonsten ein Slot freilassen, Druckminderer, Adapter dabei haben für Spanien.
Kommen wir zu den Stellplätzen, Campingplätzen oder überhaupt Möglichkeiten zu stehen auf den Kanaren. Im Allgemeinen sind wir ja immer noch in Spanien und wir wissen, in Spanien ist das wilde Campen nicht erlaubt. Es wird aber auf den Kanaren wirklich geduldet. Das bedeutet und impliziert aber auch, wenn ihr frei steht, kein Campingverhalten zeigen, so wie wir es gewohnt sind. Also nicht auf die Keile fahren, keine Markise raus, keine Stühle raus und so weiter. Wenn ihr aber einfach in dem Sinne parkt, ist es geduldet und wir hatten keinerlei Probleme auf keiner der Inseln, wenn ihr euch daran haltet. Ansonsten muss man sagen, gibt es natürlich nicht viele Campingplätze. Auf den großen Inseln Teneriffa als aber auch Gran Canaria habt ihr noch die Möglichkeiten, klassische Campingplätze zu nutzen mit mehr oder weniger gutem Angebot. Aber auf den anderen Inseln wird es einfach sehr rar und gibt es fast gar keine Campingplätze. Das heißt, da müsst ihr oder werdet ihr auf jeden Fall freistehen. Das ist ja auch toll, darum fährt man da ja auch hin. Und es gibt natürlich Inseln, wo es weniger idyllisch ist als jetzt beispielsweise Fuerteventura. Man sagt so ein bisschen, es ist das Mekka für Vanlifer, weil man da wirklich so malerisch auf den Klippen oder direkt am Strand stehen kann mit Meerblick und es ist wirklich wahnsinnig weitläufig alles, total großartig, aber selbst auf Teneriffa haben wir schön stehen können und das hauptsächlich frei. Wir haben ab und an mal Campingplätze genutzt, die sind auch recht erschwinglich, muss man sagen, aber ihr denkt nicht, ihr habt an jeder Ecke Campingplätze, also ihr steht da hauptsächlich frei, dementsprechend ist auch das Angebot an, wie wir schon gesagt haben, Fähr- und Entsorgung ein bisschen weniger und limitiert. Mhm. Insbesondere auf Teneriffa habt ihr die Möglichkeit, auch im Naturschutzgebiet zu campen. Dort gibt es eine Website, die ihr besuchen könnt und da könnt ihr euren Platz einfach reservieren. Das ist total super, weil ihr dann wirklich im Wald, im Naturschutzgebiet ziemlich weit oben nördlich campen könnt. Dann kommt der Ranger, kontrolliert eure Reservierung, die ihr online gemacht habt und dann dürft ihr dort eine Nacht schlafen. Meistens gibt es dort in diesen Naturschutzgebieten auch Sanitäranlagen oder sogar auch einen Spielplatz.
Die Kanaren gehören zwar zur EU, unterliegen aber den Zollbestimmungen. Etwas, das wir auch vorher nicht wussten, aber festgestellt haben. Das heißt, alles, was man sich dorthin schicken lassen möchte, muss durch den Zoll und braucht folglich so Pi mal Daumen 4 bis 6 Wochen, bis es ankommt und muss gegebenenfalls nachverzollt werden, wenn der Wert über 120 Euro beträgt. Und es dauert einfach lange. Positiv an den Zollbestimmungen ist, dass man auf den Inseln selber relativ günstig einkaufen kann. Also alles, was so das tägliche Leben betrifft, bekommt man dort recht preiswert. Man geht günstiger einkaufen, man genießt sozusagen einen Sonderstatus auf den Kanaren und auch der Treibstoff kostete, als wir da waren, teilweise nur die Hälfte von dem, was er hier kostet. Also wir haben für 1 Euro getankt Diesel, das war schon echt spektakulär. Da hat hier teilweise der Diesel über 2 Euro gekostet, war schon ein großer Unterschied. Also glücklich ist auf jeden Fall, wer alles dabei hat. Ansonsten muss man sich Gedanken machen, ob man vielleicht lieber jemanden fragt, der sowieso auf die Insel fliegt oder fährt, einem was mitzubringen. Es ist wesentlich einfacher, als es schicken zu lassen, weil ich mitunter arbeiten musste. Wir mussten uns ein paar Mal Sachen mitbringen lassen und das ließ sich jeden Monat neu organisieren, dass irgendjemand, der sowieso auf die Inseln geflogen ist oder mit dem Wohnmobil gekommen ist oder auch Freunde von und so weiter, 3-mal um die Ecke es mitgebracht haben und dann habe ich es mir einfach am Flughafen abgeholt. Wir haben eine andere SIM-Karte gekauft auf der Insel als sonst. Wir haben auf den Kanaren mit Digimobil unser Internet organisiert. Da haben am Ende 300 Gigabyte ca. 25 Euro gekostet. Ja, ist nicht schlechter Preis. Und man bekommt irgendwann mal einen Blick dafür, wo die LTE-Masten stehen. Das heißt, je mehr Gebirge es gibt, desto mehr Schwierigkeiten kann man mit dem Internet bekommen. Wer auf das Internet angewiesen ist und damit arbeiten muss, nun ja, es gibt ja mittlerweile die Starlink. Ich glaube mittlerweile sogar auch in der 3. Generation als Mini und auch nicht mehr so stromfressend wie vorher. Also das lohnt sich schon, da an der Stelle zu sagen, komm, ich gebe die 60 Euro oder was im Schnitt im Monat aus und bin mit einer Starlink unterwegs und habe dafür dann auch wirklich an jedem abgelegenen Ort Internet in sehr hoher Geschwindigkeit und ohne Datenlimit. Also meine Empfehlung ist, für längere Zeit, wer wirklich gedenkt, 3, 4, 5 Monate auf die Kanaren zu fahren, denkt mal über eine Starlink nach.
Jetzt haben wir ganz, ganz viele Punkte schon für euch angesprochen, die alle wichtig sind, um das einmal vorher abzuklären, wollen wir auf die Kanaren fahren oder nicht. Wenn ihr jetzt wie wir damals auch überlegt, Kanaren, ja oder nein, was ist denn der wichtigste Punkt? Und der war für mich einfach das Klima. Wenn wir schon überwintern, dann möchte ich trotzdem meine Van-Tür aufmachen und draußen sein und in meiner kurzen Hose aufstehen können, ohne zu frieren. Da bin ich so ein Mensch. Ich glaube, Wintercamping wird für mich schwierig. Das könnte ich eine Woche machen und danach bin ich auch wieder nach Hause. Aber zum Überwintern wollte ich einfach genau dieses Vanlife-Feeling mitnehmen. Ich wollte nicht im Van sitzen müssen, weil mir kalt ist oder weil es regnet oder ich weiß nicht. Und das bietet einfach jede Insel. Es war großartig. Wir hatten eigentlich fast keinen Tag, wo wir die Türen zumachen mussten und uns verstecken mussten. Wir konnten sie aufhaben. Wir waren draußen. Wir waren jeden Tag schwimmen. Man kann alles haben. Man fährt einfach hoch in die Berge. Da sind es dann 10 Grad. Dann kann man sich mal erfrischen. Unten am Meer kann man schwimmen gehen, sich sonnen. Es sind stetig 25 Grad mit einer leichten Brise. Je nach Insel natürlich leichte Brise oder doch starker Wind mit Sandstrahlung. Es kommt halt immer auf den Tag auch drauf an. Aber da möchte ich einfach nochmal ganz klar sagen, ja, wenn ihr euch überlegt, Kanaren und ist das Klima wirklich so toll? Wir waren von November bis März dort und ja, es ist großartig. Es ist einfach wundervoll. Das Einzige, was ihr bedenkt, beim Klima ist der Kalima. Und das ist eine Art Wind, wo es verschiedene Partikel drin gibt. Die kommen von der Westsahara auch. Da sind so metallische und Eisenpartikel drin. Die sind, wenn man sie einatmet, eben nicht so gesund. Und die Einheimischen wissen das auch. Viele tragen zu der Zeit dann auch Masken oder Tücher vor den Nasen und vom Mund. Die sind auch meistens dann in den Häusern und nicht so wie Raphael, der dann draußen Sport macht. Das war natürlich ein bisschen doch arg gefährlich. Also ich habe es auf Fuerteventura stark mit den Bronchien einmal gemerkt. Da waren wir auch viel draußen und da habe ich schon zu ihm gesagt, so heute geht's gar nicht, ich muss die ganze Zeit husten und mich räuspern und da habe ich schon gemerkt. Also achtet auf den Kalima, da gibt es auch eine tolle Website für, wo ihr genau sehen könnt die Strömungen des Windes und an welchen partiellen Regionen tatsächlich irgendwie das Rot ausschlägt und an welchen es grün ist, wo ihr dann hinfahren könnt, weil das ist das Schöne, ihr könnt einfach auch immer diesen Kalima ein bisschen entfliehen, indem ihr einfach weiterreist.
Ich würde mich nicht von Kalima abhalten lassen, auf die Kanaren zu fahren und das ist jetzt gerade unser Fazit. Also ich will jetzt nicht sagen, achtet auf den Kalima. Nein, fahrt einfach trotzdem hin.
Ja, natürlich, also, das meinte ich. Ihr könnt ja innerhalb dieser Insel, beispielsweise seid ihr auf Teneriffa oder so und ihr seht, oh, im Süden ist gerade alles rot, dann fahrt in den Norden. Das ist ja das Geniale daran. Das meinte ich jetzt. Nein, fahrt auf die Kanaren, weil das ist einfach wirklich, wirklich toll. Und das Gute ist, ihr habt 7 Inseln, ihr habt eine wahnsinnige Abwechslung. Euch kann gar nicht langweilig werden.
Würdest du es wieder tun?
Ich wollte jetzt gerade direkt raushauen. Ja, würde ich auch. Aber dieses Aber kommt. Es ist immer das Ding, dass wir der Meinung sind, und das ist ja auch so, es gibt noch so viel zu sehen auf dieser Welt. Und ich finde es schade, mich auf ein Ziel immer wieder zu fokussieren. Und auch auf den Kanaren haben wir ja jetzt noch nicht alles gesehen, obwohl wir lange da waren und viel gesehen haben. Man könnte immer wieder was Neues entdecken und Neues machen. Und trotzdem würde ich sagen, ach, nochmal das Gleiche.
Ich wusste ja deine Antwort eigentlich schon, weil wir ja da ähnlich ticken an der Stelle. Wir fahren eher nicht nochmal an denselben Ort zurück. Es sei denn, wir würden jetzt direkt sowieso dran vorbeifahren, dann würden wir natürlich das eine oder andere besuchen. Aber wir fahren jetzt nicht nochmal explizit wahrscheinlich diesen Winter dahin. Es wird schwierig für uns, ein ähnlich gutes Reiseziel für den Winter zu finden.
Na ja.
Mal so einen Moment überlegen wir, ob wir nach Griechenland fahren oder vielleicht doch die Türkei machen oder was auch immer. Aber wir haben ganz viele Leute getroffen, die gesagt haben, so, ich fahre jedes Jahr auf die Kanaren mit dem Wohnmobil. Ich denke da jetzt an Markus, der sagt, okay, das ist für ihn das Reiseziel für den Winter. Jetzt holt er sich sogar eine Wohnung dort. Das ist natürlich übrigens auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich dann anders. Wenn man sagt, man möchte mehr Zeit auf einer Insel verbringen, dann kann man sich natürlich da auch anders niederlassen. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, wir möchten eher uns an Wohnmobilreisende wenden in dieser Folge.
Wir können es empfehlen. Und das ist genau nochmal das, was ich auch sagen wollte. An unsere Bedenken. Ist das Wetter wirklich so schön und so weiter? Und reicht nicht vielleicht sogar Portugal oder Südspanien? Weil viele erzählen uns ja auch, Portugal ist der Nonplusultra zum Überwintern und so.
Naja.
Wir waren da, Leute, im November. Wir waren 2 Wochen dort. Ja, 2 Wochen sind jetzt nicht Überwinternzeit, klar. Aber diese 2 Wochen waren leider die schlechtesten, glaube ich, ever. Weil wir hatten absolut starken Wind, Regen und es war richtig kalt. Wir mussten unsere dicken Jacken anziehen die ganze Zeit. Und dieses Feeling von Tür auf und draußen sein gab es in diesen 2 Wochen
nicht. Es ist ein anderes Klima. Es ist eine ganz andere Zone. Das kann man nicht miteinander vergleichen.
Ja. Das Gleiche galt aber auch. Wir haben natürlich viel recherchiert. Und selbst Griechenland hat natürlich viele Regionen, wo es leider auch nur irgendwie 10 Grad gibt und da geht man auch nicht ins Meer. Immer noch besser als der deutsche Winter, sicherlich. Aber mir persönlich war es einfach so wichtig, eine Sicherheit beim Klima zu haben. Und wer das auch sucht, Leute, dann sind die Kanaren euer Ziel.
Tja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns doch noch auf den Kanaren diesen Winter.
Vielleicht.
Die Kanaren. Da steigen wir noch richtig schön in jede Insel ein. Bevor wir das tun, stelle ich euch aber in der nächsten Folge mal wieder ein technisches Gerät vor. Kati wird wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen. Na, nein, tut sie nicht. Ich habe mir mal wieder was ganz Besonderes rausgesucht. Und zwar, so viel will ich noch nicht verraten, aber es geht um eine Akkubox von Active. Und die pflücke ich euch mal mit dem Produktmanager der Firma so richtig auseinander. In der nächsten Folge, da freue ich mich schon total drauf. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
Bye-bye.
Bye-bye. So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension. Und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail@vanunddavon.de. Merci und salut!
Produktion, Designzimmer, Musik, Ton und Schnitt, Raphael Vogt, Idee und Redaktion, Raphael Vogt und Kati Borg, Sprecherin der Kapitel Kati Borg. Unser Basisfahrzeug, Fiat Ducato, 2,3 Liter Turbodiesel in L4H3.